habe vieles gesehen, zu viel. Nur wer dem Elend und dem Grauen selbst begegnet ist, kann ermessen, welche Veränderungen in einem Menschen vor sich gehen, der gelernt hat, nicht wegzusehen, sondern dem, was sich Menschen antun können, ins Gesicht zu blicken. Unerwartet zeigte sich im September 1944 die Möglichkeit einer Reise ins befreite Frankreich. Wir fuhren durch die Rhone-Region, wo man uns zeigen wollte, was die Deutschen unmittelbar vor ihrem Rückzug angerichtet hatten. Zum ersten Mal sahen wir mit eigenen Augen, was unsere Zensur immer wieder als Gräuelpropaganda abgetan hatte. Ich habe den Leichengeruch aus den Bombenkratern auf dem Flugplatz von Lyon noch heute in der Nase, wo die deutsche Armee die Geiseln reihweise an die Ränder der Bombenkrater stellte und sie, Gesicht zum Massengrab, von hinten abknallte. Nie werde ich den Blick in den Krater vergessen, nie die Gesichter und Leiber der Toten. Viele hielten sich noch an den Händen, andere starben in enger Umarmung.
Die Zensur spielte Peter Surava übel mit. Ungeschminkt analysierte er die Mentalität der Herrschaftsklasse von damals und prangerte an, wie die schweizerischen Zensoren die Judenvernichtung bis zum Ende des Krieges leugneten.
Die Pressezensur unterstand ursprünglich der Armee. Im Winter 1941-42 übertrug das Parlament die Leitung der Zensur einer zivilen Behörde, dem Justiz- und Polizeiministerium von Bundesrat Eduard von Steiger. Kaum im Amt macht Bundesrat von Steiger die Zensur auf einen Artikel von Surava aufmerksam. Die Nation verbreite laufend Gräuelpropaganda und sei härter anzufassen. Von Steiger verschärft die Zensurmaßnahmen und verbietet jede kritische Äußerung gegen Deutschland.
Die Nation war Suravas Tribüne. Er trat 1940 in die Redaktion dieser Wochenzeitung ein und wurde bald ihr Chefredakteur. Der Künstler Max Billen entwarf 1933 den Zeitungskopf der Nation. Zusammen mit dem Fotografen Paul Senn realisierte Surava Reportagen und Berichte über das Naziregime und wie sich die Schweiz in der Flüchtlingsfrage verhielt. Surava schrieb auch über soziale Missstände in der Schweiz, wie zum Beispiel über die Verdingkinder, Kindsmisshandlungen und Anstaltsprobleme. Surava hatte riesigen Erfolg mit seinen Sozialreportagen. Die Auflage der Nation stieg in den Kriegsjahren von 8.000 auf 120.000 Exemplare. Die kämpferische Wochenzeitung wurde außer von Peter Surava noch von weiteren Persönlichkeiten getragen.
Zur Nation gehörte unter anderem der Schriftsteller Hans Schwarz, mehrmals wegen Äußerungen gegen Nazi-Sympathisanten eingeklagt und auch verurteilt. Im Vorstand saßen der Universitätsprofessor Max Weber, einst Dienstverweigerer und später Bundesrat, und Eduard Zellweger, Rechtsanwalt und später Zürcher Ständerat.
Woche für Woche treffen in Genf und Basel Sonderzüge mit kriegsgeschädigten Kindern ein. Die Schweiz, eine Friedensinsel inmitten einer entzweiten Welt, will diesen unschuldigen Opfern des Krieges während 3 Monaten ein Asyl gewähren. Und sie kamen. Belgische, französische, serbische Jugend und Kinder von Auslandschweizern. Aus ihrem Blick, ihren bleichen Gesichtern sprach eine stumme Anklage gegen die Not und das harte Schicksal der Zeit. Was die Schweiz bis anhin zur Linderung der Not getan.
Surava erfuhr, dass bei der Urlaubsaktion die jüdischen Kinder ausgeschlossen wurden. Er entlarvte in der Nation die Heuchelei der offiziellen Schweiz. Den Zensurakten lässt sich entnehmen, dass die Schweizer Behörden an höchster Stelle den Ausschluss der jüdischen Kinder verlangt hatten. Man fürchtete in Bern einen ungebührlichen Zustrom von jüdischen Kindern, die vielleicht die Schweizer Bevölkerung durchsetzen könnte, wie in den Zensurakten nachzulesen ist. Verschiedene Stellen der Zensur und der Fremdenpolizei hatten damals offenbar den Nazi-Jargon bereits verinnerlicht. Die journalistischen Attacken zu Ravas gegen das Vorgehen des Roten Kreuzes in der Frage der jüdischen Kinder brachte der Nation erhebliche Schwierigkeiten.
In der Folge ignorierte und leugnete die schweizerische Pressezensur die Judenvernichtung bis zum Ende des Krieges. Fast ausnahmslos alle Ausgaben der Nation wurden verwarnt, beanstandet oder beschlagnahmt. Doch Surava blieb auf dem Kurs der Zeitung, die berichten wollte, was andere nicht bringen. Er riskierte damit laufend ein totales Erscheinungsverbot. Die Artikel der Nation über die systematische Verfolgung und Ausrottung der Juden bezeichnete die Zensur als rufschädigende Gräuelnachrichten, Gräuelmärchen und Gräuelmeldungen. Trotz Verbot beschrieb die Nation weiterhin das Ghetto-Dasein der Jüdinnen und Juden und wurde von den Zensoren als Emigrantenpresse und Ähnliches apostrophiert, um die Zeitung unglaubwürdig zu machen. Unzählige Berichte über solche Situationen waren sowohl dem Schweizerischen Bundesrat wie auch dem Armeekommando im Detail bekannt. Denn Hunderte von Flüchtlingen und Deserteuren aus Nazi-Deutschland hatten diese Szenen den Untersuchungsbehörden akribisch zu Protokoll gegeben. Aber die Zensur blieb hart und erklärte immer wieder, dass Berichte über die gehetzten Juden bloß eine unerwünschte antideutsche Stimmung erzeugten.
Surava hatte gegen Kriegsende Gelegenheit, mit eigenen Augen zu bezeugen, was Wahrheit und was Gräuelnachricht war.
Als ich kurz nach dem Abzug der deutschen Einheit, die ohne besonderen Grund am 10. Juni 1944 das Dorf Oradour-sur-Glane ausradiert hatte, in den Trümmern umherirrte, wurde mir klar, dass ich nach diesem Anblick nie mehr der sein würde, der ich bis zu diesem Augenblick gewesen war. Die deutschen Soldaten hatten die Bevölkerung auf dem kleinen Dorfplatz zusammengetrieben. Die Männer wurden auf der Stelle vor den Augen ihrer Frauen erschossen, die Frauen und Kinder in der Kirche eingeschlossen und die Kirche in Brand gesteckt. Von 750 Einwohnern konnten sich nur wenige retten. Im ganzen Dorf fand ich kein unversehrtes Haus. Gefunden wurden 642 verbrannte und verstümmelte Leichen, darunter 207 Kinder. In einer deutschen Zeitung hieß es dazu, die 3. Kompanie des Regiments der Führer, die SS-Panzerdivision Das Reich, habe saubere Arbeit geleistet. Die Aufschrift am Dorfeingang ist mir unauslöschlich ins Gedächtnis eingebrannt. Nien, niubli, kein Hass, kein Vergessen.
Der publizistische Spielraum von Surava und damit auch von der Nation wurde immer kleiner. Als Surava im Herbst 1943 aufdeckte, dass Professor Max Huber, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Aktionär von Montecatini war, nahmen ihn die Behörden immer schärfer ins Visier. Der Montecatini-Konzern lieferte das Giftgas für den Abessinienkrieg im Jahre 1935. Professor Max Huber weigerte sich, gegen die Giftgaseinsätze zu protestieren. Die Skandale häuften sich. 1943 bekam Professor Huber von der Universität Lausanne den Ehrendoktor. Bereits 1937 zeichnete dieser Ort der Forschung und der Lehre den italienischen Diktator Mussolini mit der Doktorwürde aus. Als Surava auch diese Skandale in der Nation ausbreitete, verstärkte sich der Druck der Zensurbehörde auf die Wochenzeitung, auf den Vorstand des Blattes und die Verlagsleitung. Versuche, blattintern einen gemäßigten Kurs gegenüber den Zensoren einzuschlagen und die Kritik der schweizerischen Haltung gegenüber dem Naziregime und den Achsenmächten abzuschwächen, wies Surava schroff von sich. Er verlor den Kampf ums freie Wort.
Surava verlässt die Nation Anfang 1945. Er zieht nach Basel. Die Auflage der Nation sackte sofort ab. Bald darauf ging sie ein.
14 Wochen schon.
Anfang 1945, als die Nazis am Boden lagen, bemerkte auch Bundesrat von Steiger, dass sich das Kriegsgeschehen gewendet hatte. Konsequenterweise passte er sich den neuen Verhältnissen an. In seiner Neujahrsansprache des Jahres 1945 appellierte er nun an das Mitgefühl für die Kriegsgeschädigten.
Wenn ich einmal schon Gelegenheit habe, zu euch zu reden, so möchte ich es jetzt tun, um die Spende für die Kriegsgeschädigten hier zu fördern. Wie die Botschaft.
Jetzt wurden die Tore zur Schweiz plötzlich weit geöffnet. Flüchtlinge aus Deutschland, Kriegsgeschädigte, waren auf einmal willkommen. Darunter auch einige wenige Juden, die den Naziterror überlebt hatten. Surava erlebte hier in Basel, wie Tausende über die Grenze kamen. Viele bestätigten jetzt seine unermüdliche Berichterstattung über die Gräuel der Nazis. Es war der bittere Lohn für seinen jahrelangen Kampf mit der Zensur. Surava wandte sich jetzt ganz den sozialen Problemen im Innern des Landes zu. Die Kriegswirtschaft hatte die Kluft zwischen Arm und Reich noch verschärft. Ein Aufbruch lag in der Luft. Linke Kräfte formierten sich neu in der soeben gegründeten Partei der Arbeit, der PDA.
Surava bereitete im Namen der Partei der Arbeit, PDA, die neue Zeitung Vorwärts vor. Bei der PDA handelte es sich um die Nachfolgepartei der Schweizerischen Kommunistischen Partei, die im Zweiten Weltkrieg verboten wurde. Vorwärts kam zuerst als Wochenzeitung, dann täglich heraus. Surava wurde Chefredakteur der neuen Parteizeitung. Er und viele seiner Mitstreiter glaubten im aufziehenden Kalten Krieg an die Realisierbarkeit einer antikapitalistischen und sozial gerechten Welt, in der auch die Schweiz einen neuen Platz finden musste. Surava wetterte im Vorwärts gegen den Hitlergeist, der seiner Meinung nach auch nach Kriegsende in Teilen der Schweizer Regierung weiterherrschte. Er forderte Bundesrat von Steiger zum Rücktritt auf. Surava schrieb im Vorwärts vom 23. August 1945, jede Stunde, da dieser faschistenfreundliche Aristokrat länger Bundesrat ist, wird es zum Schaden und zur Schande für die Schweiz. Bundesrat von Steiger hatte Surava schon während dessen Zeit bei der Nation zu seiner Hassfigur erhoben. Durch den Aufruf zum Rücktritt im Vorwärts ließ sich von Steiger provozieren. Als Justiz- und Polizeiminister der Schweiz ging er in Verletzung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit gegen Surava vor. Mit einem fadenscheinigen Strafverfahren versuchte die Schweizer Justiz, Surava zu erledigen.
Bundesrat von Steiger war der Motor des Strafverfahrens. Und der mit ihm befreundete Staatsanwalt sorgte dafür, dass Surava wochenlang in Untersuchungshaft blieb. Es war der Bundesrat persönlich, der den Entwurf zum Strafverfahren ausgearbeitet hatte. Diesen Entwurf, so steht es in der Fische, diskutierte auch der Gesamtbundesrat, der sich über den Stand des Verfahrens unterrichten ließ.
Suravas Gegner erreichten ihr Ziel. Die Staatsmacht erledigte den kämpferischen Journalisten körperlich und seelisch. Zwar wurden die Strafverfahren nach mehreren Jahren eingestellt, und Surava überlebte einen Selbstmordversuch. Mit der rechtlichen Plackerei erreichte das Bundesgericht, dass Surava nicht mehr unter seinem Pseudonym schreiben durfte. Ein Schriftsteller, ein Journalist ohne Namen, ist erledigt. Die Justiz raubte ihm seine publizistische Identität. Dazu kamen die Schwierigkeiten beim Vorwärts. Das PDA-Blatt radikalisierte sich. Anfänglich machte Surava beim unkritischen Umgang mit Stalin noch mit. Dann im Jahre 1948 wandte er sich vom Vorwärts ab. Konservative Kommunisten bekamen im PDA-Blatt Überhand und verschrien Surava und andere Journalisten als bürgerliche Reformer. Der ehemalige Star-Reporter der Nation, Kritiker und Gegner der Schweizer Regierung, geriet zwischen alle Fronten. Er wurde zu einem Opfer des Kalten Krieges. Den Schweizer Kommunisten und anderen linken Kräften war er zu wenig radikal. Der mächtige Teil der bürgerlichen Gesellschaft der Nachkriegszeit hatte sich schon während des Krieges von Suraba abgewandt. Er tauchte unter, geriet in Vergessenheit für 45 Jahre. Suraba publizierte unter verschiedenen Pseudonymen rund 20 Bücher. Jemand vergaß Suraba im Verlauf der Jahrzehnte nie.
Die Bundesanwaltschaft hatte Suraba in all den Jahren bespitzelt und fischiert. Nachdem eine parlamentarische Untersuchungskommission in den 90er Jahren herausgefunden hatte, dass 900.000 Einwohner der Schweiz systematisch observiert worden waren, erhielt auch Peter Suraba Einsicht in seine bundespolizeilichen Karteikarten, die sogenannten Fischen.
1991 tauchte der Staatsfeind Nummer 1 wieder auf. Suraba legte seine Autobiografie unter seinem bürgerlichen Namen Peter Hirsch vor. Sein Buch über sich selbst hatte den Titel, er nannte sich Suraba. Darin rollte er seine Geschichte nochmals auf. Man kann nachlesen, wie die politische Polizei der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges nicht Delikte, sondern die Gesinnung von Journalisten verfolgte. Surabas Buch und das Auffliegen der flächendeckenden Bespitzelung von fast 1 Million Schweizerinnen und Schweizern inspirierte den Regisseur Erich Schmid, das Leben von Suraba in einem Film nachzuzeichnen. Damit entbrannten gleich zwei neue Kontroversen. Eine über die Autobiografie von Suraba und eine andere über den Suraba-Film von Erich Schmid. Peter Rippmann, Publizist und Langzeitbeobachter von Suraba, anerkennt dessen Leistung als Chefredakteur der Nation, kritisiert aber Surabas späteren Lebensweg.
Ich habe von allem Anfang an gesehen, dass Peter Suraba versucht hat, ein geschöntes Bild von sich selber vorzustellen. Und ich bedauerte das, weil Suraba eine hochinteressante, eine faszinierende Figur ist, aber auch eine zwiespältige. Und was ich zum Gegenstand meiner Kritik machte, ist eben, dass Suraba nur einseitig geschildert wurde, im Film auch. Er ist das Opfer, er ist der Held. Es wird beinahe ein schweizerischer Nationalheros vorgestellt. Und wenn ich das noch sagen darf, es ist für mich ein merkwürdiges Phänomen, dass in einer Zeit, in der man von Entmythologisierung redet, spricht, wir entmythologisieren die Neutralität, die Flüchtlingspolitik, die Raubgelder jetzt neuerdings wieder und haben im Zusammenhang mit Suraba einen neuen Mythos geschaffen.
Erich Schmid, der Regisseur des Suraba-Dokumentarfilms, gewichtet anders.
Als Filmemacher steht man immer vor Einschränkungen, vor starken Limiten. Man kann einfach in einem Film nicht alles erzählen. Für mich war die PDA-Geschichte nicht so wahnsinnig interessant. Für mich war interessant, dass er in dieser politisch polarisierten Zeit nach dem Krieg, den Kalten Krieg, war ja auch ein Thema, das die Suraba-Geschichte prägt, dass er eben da eine gewisse entscheidende Rolle gespielt hat und das damit hat sich's eigentlich für mich, er ist zwischen Stuhl und Bank.
Peter Hirsch, Suraba, erlebte kurz vor seinem Tod im Jahre 1995 die Rehabilitierung. Der schweizerische Außenminister Flavio Cotti erklärte, der Journalist Peter Hirsch, Suraba, habe als Kämpfer gegen den menschenvernichtenden und menschenverachtenden Nationalsozialismus nicht nur im Krieg gelitten, sondern er sei auch nachher noch schikaniert und erniedrigt worden. Das Leben von Peter Hirsch Suraba gehöre zur schonungslosen Aufarbeitung unserer Vergangenheit. Aufzuarbeiten gibt es noch viel, wie auch die Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Nazi-Raubgold und der Schweiz belegen. Mit dem Wort Schuld tut sich die politisch neutrale Schweiz schwer. Suraba hatte dies am eigenen Leib erfahren. Die Wiederherstellung der Selbstachtung angesichts der belastenden Tatsachen wird seinen Preis haben. Wo die Selbstkritik über das Leugnen des Holocaust im Sinne von Suraba einsetzen könnte, darauf weist Peter Rippmann hin.
Die IKRK-Mission, die Ärztemission, die wussten das alles ganz genau. Und mein Vorwurf ist ja, dass man das trotzdem damals, das ist die große Schuld, die sich die Schweiz aufgeladen hat, dass man damals eben wieder besseres Wissen diesen Holocaust geleugnet hat. Und darum hat uns euch auch natürlich die Geschichte jetzt eingeholt.
Im Nachhinein hinterlässt auch die politische Neutralität der Schweiz im Zweiten Weltkrieg einen zwiespältigen Eindruck. Wo diese Neutralität beginnt und wo sie aufhört, daran ist Surava beinahe zerbrochen.
Man kann einfach nicht neutral, man kann auch nicht ausgewogen sein gegenüber den Gräueln der Nazis.
Der Dramatiker Friedrich Dürrenmatt empörte sich damals mitten im Kalten Krieg darüber, dass die Schweiz im Krieg schuldlos davongekommen sein wollte. Die Saga vom komprimierten Kleinstaat und seiner ins Heldische entrückten Geschichte bricht im Licht der jetzt neu auftauchenden Tatsachen zusammen. Surava hatte als Bestätigung seiner journalistischen Arbeit diesen Zusammenbruch anhand der Staatsschutzaffäre zu Beginn der 90er Jahre noch erlebt. Dürrenmatt schreibt, nichts kommt, die Menschen teurer zu stehen, als eine billige Freiheit. Der Skandalautor Jean Ziegler, in der Schweiz gemieden und im Ausland geehrt, geht noch einen Schritt weiter. Die Schweiz habe von Hitler eine billige Freiheit geschenkt bekommen. Sie bezahle sie heute, ein halbes Jahrhundert später, und bitter, meint Ziegler. Wie teuer die Schweiz das neue Selbstverständnis und die neue Selbstachtung zu stehen kommt, das hat Surava nicht mehr erlebt. Wie steht es heute mit der politischen Polizei in der Schweiz? Sie ist trotz des Skandals zu Beginn der 90er Jahre nicht abgeschafft worden. Heute heißt sie präventive Polizei. Das Parlament hat das Einsichtsrecht in die Fischen wieder abgeschafft. Heute arbeiten die Schnüffler noch effizienter als damals, digital mit Computern. Der Lauschangriff geht weiter. An öffentlichen Veranstaltungen, in Restaurants, in der Straßenbahn und im Bus darf die Bundespolizei weiterhin private Gespräche mit Mikrofonen und Videokameras aufzeichnen. Und wenn es die Staatsräson will, auch legal Zeitungsredaktionen aushorchen, wie neueste Enthüllungen bei den in Zürich erscheinenden Publikationen Facts, Sonntagszeitung und Sonntagsblick ergeben haben.